Schön, euch alle wiederzusehen. Wir waren 2 Wochen nicht da. Genau, also ich freue mich, euch wiederzusehen. Wir waren unterwegs. Manche habe ich noch gar nicht Hallo gesagt, manche habe ich noch nie gesehen. Schön. Genau, ich darf heute predigen, spontanerweise. Und ich habe was mitgebracht, ein Bild, was ich bei Kunst der Gegenwart gemalt habe. Die, die da waren, die wissen das. Seht ihr das alle? Ich hänge es wahrscheinlich. Ja, der Markus hat ein Bild von mir abgekauft. Ja. Also für mich steht dieses Bild, für mich ist es ein prophetisches Bild. Währenddem ich das gemalt habe, also habe ich noch gar nicht ganz verstanden, was es heißt. Und es wurde immer klarer. Und das steht für mich für Kraft. Die Welle ist unendlich starke Kraft. Und der Blitz hat auch unendlich Power. Also vielleicht wüsste der Klaus wie viel. Ganz viel. Und ich glaube, dass es wirklich ein prophetisches Bild ist. Dass Gott wirklich nochmal viel mehr als wir denken und erwarten mit seiner Kraft über uns kommen will. In einem Maß, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und wahrscheinlich hast du jetzt ein paar Bilder vor Augen, was das vielleicht heißt. Und ich glaube, alles, was wir uns vorstellen können, ist immer noch zu klein. Ich glaube echt, dass Gott in einem ganz besonderen Maß auch nochmal sichtbar werden will mit seiner Kraft in dir, in mir. Und manchmal haben wir Charismatiker, wir denken so, naja, wir haben ja schon, ne, wir haben das ja schon erweitert über das Übernatürliche, aber ich glaube, wir haben trotzdem noch Gott in eine Box gesteckt. Immer noch. Immer noch. Es ist noch viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Ich will mal zum Anfang noch kurz beten. Danke, Geist Gottes, dass du jetzt da bist und dass du uns echt in die Geheimnisse hineinführst. Wir öffnen unsere Herzen und erlauben dir wirklich, dass du zu uns sprechen kannst, dass es echt unser Herz trifft. Geist Gottes, danke, dass du deinen Job machst, dass nicht meine Worte sind. Ja. Yeah. Amen. Weil hier mit dieser Welle ist es so, wir können die Welle nicht machen. Diese Welle, auch dass wirklich der Heilige Geist so nochmal in einer ganz viel höheren Dimension kommt. Das können wir nicht machen. Das kannst du nicht erfasten, nicht erbeten, nicht was weiß ich, du kannst es nicht machen. Es ist Gottes Welle. Aber wir können uns vorbereiten. Ein Surfer, der so eine Welle reiten will, der hält Ausschau, der paddelt raus. Wir können uns vorbereiten. Und darum geht es heute. Darum geht es heute auf dieses, wie wir uns auch vorbereiten können. Ihr werdet am Schluss, denke ich, den roten Faden sehen. Ich möchte mit uns eine Bibelstelle lesen. Das ist 2. Korinther 4, 6 bis 10. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Herausfordernder Bibelvers. Ich fange mal mit Vers 6 an. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Also hier heißt es, dass wir in der Person von Jesus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit sehen. Wenn du dich jemals gefragt hast, wie ist Gott, was will er denn nun? Schau Jesus an. In ihm erkennen wir es. Also wir sehen in ihm den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit. Was ist denn Gottes Herrlichkeit? Das ist so ein frommes Wort. Ich würde mal gerne von euch, dürft mal reinrufen, was heißt für dich, was verbindest du mit Gottes Herrlichkeit? Was sagst du? Güte? Licht? Wärme? Heilung? Grenzenlosigkeit? Liebe? Allmacht? Wahre Freiheit? Heiligkeit? Das, was die ganze Welt will. Irgendwie ist, wenn ich euch so zuhöre, ist es irgendwie das Allerschönste auf der ganzen Welt. Oder? Ich finde im Englischen, wenn man das mal auf Englisch Bibelvers liest, ist es echt cool geschrieben. Da steht es nämlich, dass das, ich übersetze es gleich mal, diesen Vers, dass Gott unsere Herzen erleuchtet hat, so wie mit einem Beamer bei Mr. Bean, so, ne? Dass wir die Herrlichkeit und Majestät Gottes erkennen können. Die Herrlichkeit und Majestät Gottes erkennen können, so wie sie in der Person Jesu gegenwärtig ist und in seinem Gesicht sichtbar war. Und ich finde das interessant, dass hier im Englischen nämlich was hinzugefügt ist, dass man das in seinem Gesicht, also an der Person, aber auch in seinem Gesicht sehen konnte. Und da musste ich dran denken an Mose, der in der Herrlichkeit Gottes war und danach hat sein Gesicht gestrahlt. Auch bei den Engeln war es so. Deswegen fand ich auch interessant, dass du sagst Licht, weil da war der Engel und es war Licht und es war hell. Und ich glaube, dass die Herrlichkeit Gottes wirklich was ist, was andere wahrnehmen. Dass sie einer Person sichtbar wird. Man kann es gar nicht ganz genau greifen und beschreiben und sagen. Wir haben mehrere Worte jetzt dafür benutzt. Aber es ist wirklich was, wo Gottes Gegenwart total sichtbar ist und rüberkommt, sein Wesen irgendwie durchbricht. Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Was ist der Schatz, den wir in uns tragen? Seine Herrlichkeit? Absolut. Seine Herrlichkeit bezieht sich ja auf den Vers auch davor. Für diesen kostbaren Schatz. Seine Herrlichkeit. Das können wir auch in Johannes 17, 22 lesen, wo Jesus betet. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Also jeder, der den Tausch eingegangen ist, den Jesus uns anbietet, unseren Müll für seine Herrlichkeit, trägt Herrlichkeit in sich. Wenn du das getroffen hast für dich, diese Entscheidung, dann egal wie du dich fühlst, egal, was du über dich denkst, du trägst Herrlichkeit. Und da ist ein Geheimnis von dem, dass die Herrlichkeit schon in uns lebt. Ich meine, Jesus lebt in uns, somit auch seine Herrlichkeit lebt in uns, sie lebt in dir. Das ist ein Zustand, ein Ist, das ist schon. Und gleichzeitig gibt es ein, es wird immer sichtbarer. Also es ist gleichzeitig ein sichtbarer Werden, eine Steigerung. Und darüber will ich sprechen auch. Was sind Schlüssel, was hilft, oder wie soll ich sagen, was sind Schlüssel dazu, dass es sichtbarer wird? Und hier steht in dem Vers, den wir gerade gelesen haben, Vers 7, dass wir für die Herrlichkeit wie zerbrechliche Gefäße sind. In anderen Bibelstellen heißt das wie irdene Gefäße. Also Gefäße aus Ton. Ich habe mal zwei mitgebracht. zwei Krüge, in dem Fall aus Ton. Was ist denn an so einem Tonkrug so besonders? Die Bemalung in dem Fall, ja. In dem Fall ist sie wirklich besonders, ja. Was ist denn so besonders? Was? Der Klang? Warte, das habe ich noch nicht getestet. Das klappt jetzt hier nicht, aber wahrscheinlich klingt jeder anders. Die Einzigartigkeit? Ja. Also jeder Tonkrug, also gut, heutzutage ist das nicht mehr so, aber wir reden jetzt ja vom ursprünglichen, war handgemacht. Er ist einzigartig. Und gleichzeitig, obwohl jedes Gefäß einzigartig ist, ist es nicht das Gefäß, auf was es ankommt, sondern auf den Inhalt. In dem Fall ist jetzt nichts drin. Ja, ich wollte hier keine Sauerei veranstalten. es ist nicht, der Tonkrug ist nicht, also es ist nicht das Äußere entscheidend, sondern der Inhalt. Es kommt nicht auf das an, was man nach außen hin darstellt. Und ich finde, in unserer Zeit ist es aber anders. In unserer Zeit ist es schon sehr wohl wichtig. Und ehrlich, ich lebe auch in dieser Zeit. In dieser Zeit ist es oft sehr wohl wichtig, was stelle ich dar? Wer bin ich? Ich meine, klar, ne, man würde jetzt sagen, naja, Auto und Geld, naja, sowas. Okay, das ist vielleicht für uns nicht ganz so wichtig, mag sein, vielleicht ist es für dich auch wichtig. Trotzdem glaube ich, dass wir davon nicht frei sind, von diesem Denken, etwas darzustellen. Und wenn es ist, ich will auch endlich mit Gott was erleben, damit ich hier vorne was erzählen kann. Dass die anderen sehen, wie geistlich ich bin. Ein bisschen übertrieben, aber ganz ehrlich, also ich kenne das. Aber Gott hat sich entschieden, seine Herrlichkeit in zerbrechlichen Gefäßen wohnen zu lassen. Warum? Damit, das haben wir hier auch gelesen, damit seine Herrlichkeit umso herrlicher ist. Das heißt, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben, in deinem Leben wirksam ist, das ist kein irgendwann, ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und ich finde, man sagt das so schnell, ja, Gott ist nicht meine Kraft, es ist deine Kraft, so. Aber wenn ich will euch, werdet es nachher sehen, noch ein bisschen herausfordern, dass es oft eben, dass wir theoretisch schnell das sagen, aber im Alltag, im Leben, im Morgen, im Übermorgen oft nicht so, also in meinem ist es nicht immer so. Ich gehe mal noch zu dem ganz spannenden Teil ab Vers 8. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Schwierigkeiten dringen auf uns ein. Wir werden nicht erdrückt. Wir wissen nicht mehr weiter. Verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt und doch nicht verlassen. Zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Ganz ehrlich, was ist jetzt los? Ich dachte, es geht immer darum, irgendwie was im Himmel normal ist, ist auf der Erde normal. Dort ist Friede, dort ist Freude, dort ist Gerechtigkeit. Ich dachte immer, wir müssen uns nicht anstrengen. Es ist alles leicht. Ich dachte immer, wir haben Autorität und können doch Berge versetzen. Das passt so überhaupt gar nicht dazu. So Schwierigkeiten passen so oft überhaupt nicht in unser Evangelium. Und ich will dazu sagen, ich glaube an all das, dass es wirklich das, was im Himmel normal ist, auch für uns jetzt zugänglich ist. Und ich glaube daran, dass wir Autorität haben und Dinge weichen müssen. Aber ich glaube, wir haben manchmal ein bisschen falsche Rückschlüsse gezogen. Weil hier in diesem Fall, worum es hier auch geht, also ich glaube definitiv, dass wir Autorität auch haben über Krankheit. Wir müssen nicht solche Dinge alles zulassen. So. Aber trotzdem gibt es einen Teil, wo wir, glaube ich, aufgrund unserem Zeitgeist falsche Rückschlüsse ziehen. Ich finde nämlich, dass der Zeitgeist irgendwie sagt, es geht darum, dass wir lange leben, dass wir gesund sind bis ins hohe Alter, dass wir keine Runzeln und Falten haben, dass wir jung sind bis ins hohe Alter, dass in der Familie alles harmonisch ist, irgendwie alles perfekt, alles oder zumindest eben. Perfekt ist vielleicht für die einen, für die anderen ist zumindest alles irgendwie keine großen Herausforderungen, keine großen, ist alles okay. Ist alles okay, wie geht's dir? Ist alles okay. Das ist irgendwie der Zeitgeist. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so sehen könnt. Ich empfinde das, dass das voll so da ist. Das Ziel ist ständig, alles von uns fernzuhalten, was irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten machen könnte. Warum sonst kauft man dieses ganze Zeug? Warum sonst? Das verspricht uns immer, dann ist dein Leben eben ohne Herausforderung alles easy. Und ganz ehrlich, ich merke auch, ich lebe auch in dieser Zeit. Und dann fängt man an, Methoden zu suchen. Man sucht eine Methode, wie eben alles wieder eben wird. Wie man das mit den Kindern wieder hinkriegt, weil dann muss man eben noch den Kurs machen und dort noch und das noch und dann ist wieder alles eben. Wie man wieder, was weiß ich, gut, im ganzen kosmetischen Bereich, ein Gesundheitsding ist ja voll davon, wie ich irgendwas mache, um irgendwie, und ich glaube, man rennt von Methode zu Methode. Ich probiere was aus, es funktioniert nicht so, das nächste oder also das sind auch gute Dinge dabei, ne? Gesunde Ernährung ist gut, aber man kann es auch, es kann auch zu viel werden, so. Ja? Man rennt nur noch. Weil man versucht, dass es wieder eben alles ist. Man versucht selber, dass es so ist, genau. Und man probiert eine und geht zum nächsten. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, dass darin eine Gefahr ist, dass es auch im Geistigen so ist. Wenn unser Bild ist, unser Inneres, das Ziel ist, dass mein Leben eben verläuft, ohne große Schwierigkeiten, alles gut, dann ist auch im Geistlichen mein Ziel das. Dann nehme ich gute Werkzeuge, gute Sachen, die Gott auch inspiriert hat oder gegeben hat, nehme sie aber als Methode. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Das sind gute Sachen. Ich mache mich nicht über die lustig. Mir geht es nur, in welchem Maß oder wie setze ich sie ein. Predigten zu hören auf YouTube, Bücher zu lesen. Sozo, gutes Ding. So, es ist Dienst zur inneren Heilung. Ist die E-Mails nicht gelesen. Heilungsgebet. Egal, ich kann jetzt aufzählen, was. Alles gute Sachen. Aber ich kann sie nutzen als Methode, um zu erhoffen, dass dadurch mein Leben wieder schnell eben wird. Es geht sogar so weit, dass es möglich ist, dass ich die Zeiten mit Jesus nutze, um zu sagen, irgendwie, Hauptsache es wird wieder alles eben. Wisst ihr, was ich meine? Es geht nur um das Wohl von mir oder okay, meiner Familie, ist irgendwie aber auch meins. Ne? Wenn es meinen Kindern gut geht, geht es mir auch gut so. Oder ich, vielleicht ist es ja sogar für die Kinder. Aber um meins, es geht um meins, dass das Bild wieder hergestellt wird. Und irgendwie dreht sich dann viel in der Zeit einfach darum, dass ich eigentlich Gott vorschreibe, was er zu tun hat. Und ich will da an dem Punkt vielleicht uns sehr klar ein paar Fragen stellen. Vielleicht seid ihr das nicht so ganz gewöhnt, dass ich so klar bin. Aber ich mache das wirklich bewusst. Vielleicht nehmt das als mütterliches Hinterfragen. So, weil ich echt will, dass wir da das Wichtigste im Zentrum haben. Deswegen mache ich das. Wie viel dreht sich bei dir darum, in all diesen Dingen, in all diesen guten Werkzeugen weiterzukommen? Wie viel dreht sich in deinem Alltag um dein Wohl oder von mir aus auch um das Wohl deiner Familie? Wie viel drehen sich deine Gedanken, deine Zeit um Jesus und um den Nächsten? Und ich weiß, dass es gab eine Zeit, so die Nachkriegszeit, da ist man von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Da ging es nur noch um irgendwie also hat man Familie sehr vernachlässigt oder auch den eigenen Körper sehr vernachlässigt. Ich finde aber jetzt ist eher, dass man auf der anderen Seite vom Pferd fällt. Ja. Und ich finde auch, dass in unserer Zeit in den westlichen Gemeinden, dass man das echt ein Thema unterbelichtet ist. Das ist alles, was hier ab Vers 8 bis 10 steht, was ich gerade vorgelesen habe. Und die Bibel hat noch so viel mehr andere Stellen, wo es darum geht, um Jesu Willen, das ist nämlich der Unterschied, es geht nicht einfach nur um ertrage alles Leid, so, das ist nicht, was hier steht. Da gilt das, wir haben Autorität und was im Himmel normal ist und so weiter. Ne? Aber hier geht es ja darum, Jesu Willen massive Schwierigkeiten freiwillig einzugehen oder in Kauf zu nehmen. Es geht darum, sein Leben hinzugeben für Jesus oder auch für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Irgendwie geht es darum, sich zu verschenken, ohne was zurückzubekommen. Das ist auch Matthäus 10, Vers 39, das kennt ihr bestimmt. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und ich glaube, dass darin wirklich, wirklich ein Schlüssel ist. Dass das Maß seiner Herrlichkeit sichtbarer wird. Darin ist ein Schlüssel, mein Leben niederzulegen. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich zuerst. Warum ist das ein Schlüssel? Wenn es zuerst um mich geht und dann Gottes Herrlichkeit in dem Maße kommt oder sichtbar werden würde, ja, ist ja schon da, aber halt sichtbar werden würde, dann würden wir stolz werden. Also ich würde es werden. Ich würde versuchen, es aus eigener Kraft zu machen. Und dann wird es mich echt zerchecken, wie diese Welle. Wenn ich da nicht vorbereitet bin. Ich weiß nicht, wer war schon mal an der Ostsee und die Welle war zu groß. Für mich sind die an der Ostsee so zu groß, für euch nicht, okay. Dann am Atlantik, was weiß ich, auf Hawaii. Aber hat jemand schon mal das erlebt, dass er von einer Welle umgehauen wurde? Also, aber nicht. Jedenfalls, das hat so eine Kraft, das kann dich auch echt zerchecken. Das blaue Flecken, den Mund voller Sand und sonst wie. So. So, deswegen ist es nichts, wo Gott uns klein halten will und fertig machen will, zu sagen, du bist nicht wichtig. Das ist gar nicht der Ansatz. Überhaupt nicht. Sondern es ist echt klug von ihm, das so zu sagen, hey, das ist wirklich ein Schlüssel, unser Herz uns niederzulegen und zu sagen, es geht nicht um mich, es geht um Jesus und es geht um mich zu verschenken an andere, ohne was zurückzubekommen. Vers 10, auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir jetzt schon in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Es gibt ein Geheimnis, das habe ich von der Heidi gelernt. Heidi Baker, es kommt nicht drum herum, das öfters von mir zu hören. Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil sie sagt, Jesus zu folgen ist ein tägliches Sterben und eine tägliche Freude. Und da ist echt ein Geheimnis drin. Das ist wirklich das Evangelium. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Es darf mich was kosten. Ich lege mein Leben hin. Es heißt, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Es ist ein tägliches Sterben und eine tägliche Freude. Es ist nicht nur das Sterben, alles Schreckliche und das Schlimmste und immer das Schlimmste und ich darf mir nichts gönnen. Es ist nicht. Es ist gleichzeitig eine tägliche Freude, weil die Herrlichkeit heller strahlt, sichtbarer wird. Und ehrlich gesagt, wir haben es ganz am Anfang gesagt, das ist das Allerschönste, was passieren kann. Und wenn du hier bist, und ich weiß, viele wollen das, sie wünschen sich mehr von Gottes Kraft in ihrem Alltag, mehr Herrlichkeit in ihrem Alltag, dort, wo sie stehen und gehen, ich weiß es, ich wünsche mir das auch. Und ich wünsche mir das in einem viel höheren Maß, es ist, als was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, dass Gott es echt vorhat. Es ist nicht nur, dass dass man mal irgendwie ein prophetisches Wort für jemand auf der Straße hat oder dass mal jemand geheilt wird, sondern es ist viel, viel, viel mehr als das. Sag mal, was Gott vorhat. Ich glaube echt, dass es normal sein wird, dass wir durch die Straßen laufen und unser Schatten die Menschen heilt. Absolut. Das ist normal. Du denkst, du merkst es vielleicht gar nicht groß. Das ist für uns normal, dass Leute Jesus wollen. Das ist normal. Die Frage ist, darf es dich was kosten? Dürfte es dich in massive Schwierigkeiten bringen? Auf Arbeit? In der Familie? In dem Freundeskreis? Es muss es nicht, ne? Man darf ja auch weise sein. Also es geht es nicht darum, Hauptsache Schwierigkeiten hervorzurufen. Ja? Also man darf ja auch klug sein. Aber dürfte es das? Wären wir bereit, wenn es das kosten würde? Man sagt immer so, ne, das kann ich auf Arbeit nicht. Das kann man nicht mit den Nachbarn. Das macht man nicht. Ja und? Dürfte es dich das kosten, dass man das nicht macht und deswegen ein Problem hat? Also ehrlich, für mich kostet es am meisten, irgendwie die Kontrolle darüber aufzugeben, oder ich meine, das kontrollieren zu können, was andere über mich denken, dieses gut dastehen zu wollen. Das kostet mich am allermeisten, dass ich blöd dastehen kann. Und ich will euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Unsere Teenager sind alle gerade gar nicht da. Wo sind die denn? Ich war nämlich 6. Klasse, 12. Und da war es für mich normal. Da kam eine, es war ja kurz nach der Wende, da kam eine Monika aus Erfurt, von drüben. Das war damals noch exotisch. Ja, ich weiß, es ist eine verkehrte Welt, Ralf. Jetzt habe ich es verraten. Ne? Naja, da kam die Monika in unsere Klasse. Und der Biolehrer konnte sie überhaupt nicht leiden. Der hat ihr schlechte Noten reingedrückt, wo es nur ging. Der hat dann in Heftführung ihr eine 5 gegeben, obwohl das überhaupt keine 5 war. Das hat er gleich noch zweimal bewertet und sowas, sodass sie dann auf 5 in Biologie stand. Muss man erstmal schaffen. Und in einem anderen Fach, was halt für sie nicht so gut war, auch, daraufhin wäre sie versetzungsgefährdet gewesen. Also, oder wäre sie nicht versetzt worden. Und ich habe das mitbekommen, dass hier echt was ungerecht läuft. Und dann bin ich zum Lehrer hin, habe mit ihm geredet, habe gesagt, das ist ungerecht. Er hat es natürlich nicht eingesehen. Dann bin ich zum Rektor, habe gesagt, ich muss mit Ihnen reden. Der Herr Schopfer, falls du es hörst, Herr Schopfer. Nein, ich bin ja weit weg, der wird es nicht hören. Der Herr Schopfer hat hier das und das ungerecht und so weiter, habe das erklärt. Da hat der Rektor gesagt, jetzt habe ich ein Problem, ich kann mich nicht ganz so über den Lehrer, also ich kann ihr nicht einfach eine andere Note geben. Aber er hat entschieden, dass er es auf seine Kappe nimmt, die Monika zu versetzen. Da wurde sie in die nächste Klasse versetzt. Ich hatte natürlich in der nächsten Klasse den Herrn Schopfer wieder. Und er wusste, dass ich das war. Also ich habe dafür einen Preis bezahlt. So. Nee, ich war nicht versetzungsgefährdet. Aber es war dann mein schlechtestes Fach, egal. Es war eine 2, ja. Die Geschichte geht weiter. Ich habe Oberschule gemacht, also. Aber ich will damit noch was sagen, was für mich auch echt normal war. Wenn jemand in der Klasse Kopfschmerzen hatte oder irgendeine andere Beschwerden, bin ich in der Pause raus, bin zu ihm hin, habe mit ihm gebetet. Es war für mich normal, ich habe mit meiner Freundin in der 6., 7. Klasse, ich weiß nicht ganz genau, einen Schülerbibelkreis übernommen, wo 4 Leute drin waren. Wir haben uns 2-mal die Woche getroffen. Bis zur 10. Klasse waren dort drin 70 Leute. Und zwar die meisten, die Jesus vorher nicht kannten. Die dadurch zum Glauben gekommen sind und auch weiterhin mit Gott gelaufen sind. Es war für mich auch normal, dass zum Beispiel die Leute haben, also ich war eher Außenseiter in der Klasse. Ich war auch eher schüchtern. Ich war nicht so, wie ihr mich vielleicht jetzt kennt. So, ich war nicht der Große sonst was. Aber es war für mich normal, das zu tun. Und es war zum Beispiel auch so, vor der Prüfung haben wir uns als Schülerbibelkreis, unsere 70 Mann, auf dem Pausenhof versammelt, bevor die Schule losging, einen Kreis gebildet und gebetet, laut auf dem Schulhof. da sind die Spötter, die vorher mich sie lustig gemacht haben, dort ist ja auch, sind ja auch einige Moslems, ne? Ist ja nicht so, also, ja, die wirklich auch gegen mich gearbeitet haben, die haben sich in zweite Reihe gestellt und wollten auch was vom Segen ab. Waren sie ganz ruhig, weil sie Angst hatten vor der Prüfung. Und ja, es war wirklich so, dass Gott mächtig gewirkt hat. Und warum war das so? Weil ich so ein tolles Mädchen war? Nee, ich war ganz normaler Teenager. Könnt ihr meine Eltern fragen? Es war nicht meine Kraft, sondern es war was. Ich meine, ich bin Einzelkind, ich war viel alleine. Ich habe jeden Abend automatisch Zeit mit Gott verbracht auf meinem Bett. Jeden Abend einfach, eigentlich, man nennt es heute Soaking, also einfach mich hingelegt und gesagt, okay, Papa, hier bin ich. Ich brauche deine Liebe. Ich habe mich jeden Abend irgendwie füllen lassen. Und es waren auch so Sachen, so Überzeugungen. Ich erinnere mich, so Wörter oder Überzeugungen in meinem Herzen. Zum Beispiel, das eine war, in meiner Bibel steht das ganz groß, du bist Gott und ich nicht. Du bist Gott und ich nicht. Oder eins war immer, was ich so sagte, it's your turn. Also Gott, das ist dein Ding jetzt. Ich höre auf, das zu machen. Das ist jetzt echt dein Job. Es war ganz oft, wenn ich vor Sachen war, Gott, das ist jetzt echt dein Job, nicht meins. So. Und mein Lieblingsbibelvers mit 12 war, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Er wird euch erhöhen zu seiner Zeit. Und ich glaube echt, dass ohne, dass mir das jemand beigebracht hat, das war jetzt nicht so normal, auch nicht in meiner Gemeinde immer so, ohne, dass mir das jemand beigebracht hat, dass ich automatisch 2 Schlüssel berücksichtigt hatte. Ich verrate euch. Eine davon habe ich den ersten Teil gesprochen, dieses niedergelegte Leben, dieses niedergelegte Herzenshaltung zu haben. Es geht nicht um mich. Ich beuge mich vor Gott. Gott ist Gott und nicht ich. Es darf mich was kosten. Ich sage ihm nicht, was er zu tun hat. Und das zweite ist, sich füllen lassen und weitergeben. So ein Gefäß ist dazu da, um es zu füllen und um den Inhalt weiterzugeben. Füllen, weitergeben. Füllen, weitergeben. Das ist wirklich der Schlüssel. Und ehrlich, ich habe diese Schlüssel zwischendurch, obwohl es für mich normal war, verloren gehabt. Weil viel religiöser Mist auch kam und viel, was man darf und nicht darf. Ich musste sie auch erst wieder entdecken. Und zu diesem Thema füllen lassen, will ich noch ganz kurz ein paar Sachen sagen. Weil es ist, zum einen ist dieses Füllen lassen nicht irgendwie eine einmalige Sache, sondern es ist irgendwie eine Haltung, in der ich bleibe, täglich. Hier bin ich, Gott. Hier bin ich. Füll mich. Gebrauch mich. Und Gott ist ja immer da. Also ist es so, dass ich das jederzeit tun kann, zum einen. Ich will das gar nicht so trennen. Trotzdem ist es so, der Markus hat mal was Kluges gesagt. Er hat gesagt, Gott, er hat öfter schon was Kluges gesagt. Er hat gesagt, Gott ist immer da, aber ich nicht. Gott ist immer da für mich, aber ich nicht immer für ihn. Das hat er klug gesagt. Deswegen, ja, es war wirklich klug. Und deswegen, genau, deswegen ist Gott es auch echt wert, manchmal Zeiten zu haben mit besonderer Aufmerksamkeit, mit alleiniger Aufmerksamkeit. Und für mich ist es so, die beste Zeit bekommt Gott. Die beste Zeit, wenn ich eigentlich meine Ruhe hätte und wo ich auch noch fit bin, bekommt Gott. Und ich glaube, ich finde hier eins wichtig, dass es nicht darum geht, ah ja, jetzt wieder dieses, ja, ich weiß, ich habe zu wenig Zeit mit Gott, ja, du musst mehr. Das ist gar nicht, wovon ich spreche. Sondern ich glaube, wenn wir wissen, ich bin's nicht und ich mich festgelegt habe, ich will mich verschenken an andere, das führt mich automatisch dazu zu sagen, Gott, ich brauche mehr von dir. Also ich glaube, es geht nicht um, du musst mehr, das ist eh nur eine Disziplin, was ganz gleich ist, schwierig, hält nicht lange. Aber es geht um die Erkenntnis zu sagen, Gott, ich brauche dich. Oder um die Erkenntnis zu sagen, ich glaube, es sind echt andere Dinge wichtiger, wenn ich so drüber nachdenke. Ich will aber, dass es das Wichtigste ist. Und ich irgendwie Buße vor Gott tue. Irgendwie sage, Papa, es tut mir leid, dass mir deine Sachen oft nicht so wichtig sind wie meine. Deine Anliegen nicht so wichtig wie meine. Du sollst das Wichtigste sein und zeig mir, wie ich Zeit mit dir verbringen kann. Zeig mir das. Wenn ich sowas bete, lade ich Gott ein an meine Seite und er führt mich rein. Und eins finde ich noch wichtig. Jesus anschauen und genießen verwandelt. Jetzt habe ich hier einen Schreibfehler. Jesus anschauen und genießen verwandelt mich zu sichtbarer Herrlichkeit. Also es wird erst halt die Herrlichkeit sichtbarer werden, sozusagen. Wenn ich Jesus anschaue und seine Herrlichkeit, würden wir auch in 2. Korinther 3,18 lesen. Aber ich lasse es jetzt weg. Jesus anschauen und ihn genießen. Und für mich war ein Schlüssel, weil es in der Zeit, ich bin oft auch so, also ich komme von einem Hintergrund, wo ich geprägt war, dass Zeit mit Gott heißt, du musst Bibel lesen, du musst die Gebetsliste, du musst, du musst, du musst. Und ich glaube, dass es das nicht ist. Es ist nichts Abarbeiten von. Und oft sind so viele Sachen in meinem Kopf, wo ich Fragen an Gott habe. Gott, wie machen wir das? Wie lösen wir das Ding mit den Kindern? Was machen wir hier mit der Gemeinde? Was weiß ich. So viel Orgasachen. Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? So viel Orgasachen. Und Gott hat zu mir mal gesagt, setz dich einfach zu mir auf die Hollywood-Schaukel. Also wir machen sowas, das heißt Jesus genießen, das kann ich euch als Tipp geben, wer sagt, oh, ich kann aber irgendwie zu Gott gar keinen Bezug aufbauen, der ist so weit weg, so abstrakt, ich weiß gar nicht was. Probier es mal aus, ich mache das mit den Kindern regelmäßig, wir machen es jetzt auch im Kindergottesdienst regelmäßig. Das ist so, man macht die Augen zu, man kommt kurz zur Ruhe und sagt, Jesus, wo treffen wir uns heute? Und dann kommt irgendwas und dann ein bisschen später, Jesus, und was unternehmen wir heute, was machen wir heute zusammen? Und dann kommt irgendwas. Und dann, Jesus, was denkst du über mich? Also, könnt ihr mal zu Hause ausprobieren. Das ist echt cool bei den Kindern. Das ist wirklich eine tiefe Offenbarung im Herzen. Und es war so ein Moment, wo ich das mit den Kindern gemacht habe und ich mache immer mit. Und da hat Gott zu mir, habe ich so gesehen, ich bin mit Jesus auf der Hollywood-Schaukel. Und dann kam so die Frage, Jesus, und was machen wir heute? Und die Kinder erleben immer, wie sie Leute heilen und was weiß ich, solche Sachen. Ne? Und ich sitze, und Jesus sagt zu mir, bleib einfach neben mir sitzen. Wir bleiben jetzt einfach auf der Hollywood-Schaukel sitzen. Und ich dachte, wie jetzt? Und dieses Bild spricht ganz oft zu mir. Wenn ich so Zeit mit Gott habe und einfach genieße, manchmal fange ich an so zu wippen, weil ich mir vorstelle, ich sitze neben Jesus, er legt den Arm rum, ich genieße seine Nähe. Und dann will ich schon wieder losrennen. Und was machen wir hier und was machen wir da? Jetzt bleib doch mal sitzen und genieße. So, das spricht ganz oft zu meinem Herz. Ja. Und das habe ich mir angewöhnt. Zuerst die Hollywood-Schaukel, das Genießen. Und dann das ganze Orga-Zeug. Die ganzen Fragen, die ganzen Dinge. Oder auch Fürbitte, das hat seinen Platz. Bibel lesen, definitiv, hat seinen Platz. Aber ich habe mir angewöhnt, zuerst zu genießen. Genau. Also, Gott hat viel mehr für dein Leben. Viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Es geht nicht um ein Mittelmaß. Du bist nicht für ein Mittelmaß geschaffen, sondern für Herrlichkeit. Und du trägst die Herrlichkeit und es wird, er will, dass es immer sichtbarer wird. Wir können es nicht machen, aber wir können uns vorbereiten. Indem wir zum einen unser Herz oder unser Leben vor ihm niederlegen, immer wieder, es ist mein Anfang, wie ich anfange, zu sagen, hier bin ich, es geht nicht um mich, es geht um dich, ich will mich verschenken, indem ich mein Leben niederlege, meine Herzenshaltung, ja, dieses Niedergelegte ist, und indem ich mich immer wieder füllen lasse und weitergebe. Ich würde gerne das irgendwie auch praktisch machen. Ich würde es gerne herausfordern, hier kurz einfach Zeit geben, kurz nochmal kurz durchzugehen, was dich heute angesprochen hat. Und dann will ich uns ein paar Fragen stellen. will dich einfach fragen, wenn du hier bist und sagst, ja, ich will das echt neu festmachen. Es darf mich was kosten. Es darf mich was kosten. Oder wenn du hier bist und sagst, ich will neue festmachen, es geht nicht um mich, um das, was für mich rauskommt, sondern es geht darum, mich zu verschenken. Oder wenn du hier bist und sagst, Jesus soll wirklich das Wichtigste sein, so oft ist er nicht das Wichtigste. Dann will ich dich einfach herausfordern zu sagen, reagier da drauf. Positionier dein Herz irgendwie, drück ihm das aus. Und es darf was kosten, also mach's irgendwie auch. Ich lade dich ein, hier ist Platz am Kreuz, hier ist ein großer Raum. Wirklich du und Gott, das vor Gott auszudrücken und ihm das zu sagen. Wer das möchte, darf einfach jetzt das in irgendeiner Form machen, indem er nach vorne kommt oder hier in Gang kommt. Wir werden keine Musik spielen, das ist eine Sache zwischen dir und Gott, die du selber machen darfst. Geist, wir sind echt hier. Ich will dir neu mein Leben geben. Ich will dir neu sagen, du sollst das Zentrum sein. Es geht nicht um mich, wie ich dastehe. Es geht nicht darum, was für mich rumkommt. Es darf mich was kosten. Es darf auch Schwierigkeiten bringen. Ich will mich nicht mehr länger zurückhalten lassen. Ich will dir auch erlauben, vor anderen blöd dazustehen, dass ich vor anderen blöd dastehe. Dass Leute mich nicht verstehen, mich nicht mögen. Geist Gottes, ich danke dir, dass du dein Werk tust in uns. Das, wo wir es nicht hinbekommen, dass du es tust. Dass ich das nicht hervorbringen muss, sondern dass du es hervorbringst. Danke, dass ich einfach mein Leben dir hinlegen darf und du es verwendest. Dass Herrlichkeit zunimmt in all unseren Leben. Deine Herrlichkeit in uns ist so schön, dich anzuschauen, Jesus. Und ich lade uns ein, einfach wirklich unsere Augen auf Jesus gerichtet zu halten. Dort, wo du jetzt stehst, wir nehmen uns noch kurz die Zeit, auf Jesus zu schauen, seine Herrlichkeit zu sehen, seine Schönheit, seinen Glanz zu sehen, anzuschauen und in dein Herz zu nehmen. Jesus, du bist so schön, du bist so herrlich. Du bist voller Liebe, voller Gnade. Füll uns neu mit deiner Kraft, mit deinem Geist, Gott. Wir brauchen mehr von dir, wir wollen mehr von dir. Ich kann das nicht aus mir heraus tun. Ich brauche deine Kraft. Ich will mehr von deiner Herrlichkeit, dass sie mehr durchbricht in meinem Leben. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Danke Gott, dass deine Herrlichkeit da ist. Sie in uns wohnt und dass sie zunehmen wird, Tag für Tag. Ich segne jeden Einzelnen hier, dass wir das mitnehmen, täglich in unseren Alltag. Uns vor dir zu beugen und uns von dir füllen zu lassen und weiterzugeben. Und danke, dass die Herrlichkeit zunehmen wird, deine Kraft zunehmen wird. Danke, dass du es verheißen hast. Amen. Ihr dürft noch hier bleiben, wer es genießen will, wer das leckere Essen genießen will, darf das auch tun. Und wer noch ein Gebet möchte für was Spezielles, sind auch noch Teams dann da. Genau.